Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Ab dem heutigen Montag entfällt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, U-Bahn und Taxi. Das Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird damit 29 Monate nach ihrer Beschließung durch die Zentralregierung im Oktober 2020 aufgehoben. Personen, die in den Spitzenzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, wird jedoch dringend empfohlen, weiterhin eine Maske zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu tragen. Für Apotheken, die sich in großen Supermärkten und Bahnhöfen befinden, gilt ebenfalls ab heute keine Maskenpflicht mehr. Für Apotheken wird jedoch ansonsten die Maskenpflicht aufrechterhalten. Auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen weiterhin Masken getragen werden. Von den Corona-Schutzmaßnahmen verbleiben damit nur noch die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen und die 7-tägige Quarantäne für Infizierte. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass das Vorhaben der Regierung, die wöchentliche Höchstarbeitszeit einschließlich Überstunden von gegenwärtig 52 Stunden auf 69 Stunden zu erhöhen, auf heftigen Protest der Erwerbstätigen stößt. Viele wünschen sich sogar weniger zu arbeiten als 52 Stunden. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es darüber, dass in Seoul die Zahl der Busse, in denen die Fahrgebühr nicht mit Bargeld bezahlt werden kann, drastisch erhöht wurde und dass alte Menschen mit dieser Umstellung nicht klarkommen. Zum Schluss geht es darüber, wie soziale Medien das Schönheitsideal bei Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Es geht gleich weiter nach der Musikpause. Los, hier sind Rolling Rolling. Pläne der Regierung, das Arbeitszeitensystem zu ändern, stehen derzeit bei den Berufstätigen scharf in der Kritik. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit soll von gegenwärtig 52 Stunden einschließlich Überstunden auf 69 Stunden steigern. Eine im vergangenen Jahr vom Koreanischen Institut für Gesundheit und Soziales durchgeführte Umfrage hatte jedoch ergeben, dass die Höchstarbeitszeit mit Überstunden, die sich Beschäftigte wünschen, 36,5 Stunden in der Woche sind. Die Männer hofften auf maximal 38,6 Arbeitsstunden und die Frauen auf 34,2 Arbeitsstunden in der Woche. Je jünger das Alter, desto weniger Zeit wollten die Erwerbstätigen im Job verbringen. Die Altersgruppe der 40er und 50er wünschte sich eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden. Die Altersgruppe der 30er wünschte nur 36 Stunden und die Altersgruppe der 20er und jünger nur 34,9 Stunden in der Woche maximal zu arbeiten. Zwischen der Altersgruppe der 20er und 50er gab es somit einen Unterschied von 3 Stunden. Die Kritik wird lauter, dass die von der Regierung angekündigte Anhebung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit den Weg freimache für unbezahlte Überstunden. Ein Herr Yoo Jun-han, Leiter eines Arbeitnehmerverbands, sagte gegenüber dem Nachrichtensender YTN, dass auch Beschäftigte der IT- und Computerspielebranche der Meinung seien, Überstunden seien ein Übel, das der Vergangenheit angehöre. Es sei besorgniserregend, Ausnahmesituationen, in denen Überstunden unbedingt notwendig sind, per Gesetz zu dulden oder sogar zu fördern. Es stellte sich zudem heraus, dass Erwerbstätige schon jetzt die ihnen zustehenden bezahlten Urlaubstage nicht voll in Anspruch nehmen können. Den Arbeitnehmern stehen im Durchschnitt mindestens 15 bezahlte Urlaubstage im Jahr zu. Das Meinungsforschungsinstitut Embrain Public fand in einer einwöchigen Umfrage seit dem 3. März heraus, dass 55% der Altersgruppe der 20er im vergangenen Jahr weniger als 6 Stunden bezahlten Urlaub genutzt hat. Nur 9,7% hatten alle Urlaubstage in Anspruch genommen. In der Altersgruppe der 30er war der Anteil derer, die weniger als 6 Tage in Urlaub gingen, mit 33,8% am höchsten. Insgesamt 80,6% waren nicht in der Lage, alle 15 Tage freizunehmen. In der Altersgruppe der 40er war der Anteil derjenigen, die sich 15 Tage oder mehr freigenommen hatten, mit 23% noch am höchsten. Mit 40,6% gab weniger als die Hälfte an, dass sie die Freiheit haben, die ihnen gesetzlich zustehenden bezahlten Urlaubstage ohne Vorbehalte zu nutzen. Je geringer die Dienstdauer und niedriger der Dienstgrad, desto schwieriger fiel es den Erwerbstätigen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. In der Altersgruppe der 20er betrug der Anteil der Erwerbstätigen, die meinten, ihre Urlaubstage nicht frei nutzen zu können, 62,5%. Als Gründe nannten sie, dass Kollegen ihre Arbeit übernehmen müssten und die Sorge, den Vorgesetzten negativ aufzufallen. Heftige Proteste, vor allem von jungen Menschen, haben die Regierung nun dazu gebracht, ihr Vorhaben zu überdenken. Präsident Yoon Suk-yeol sagte, es gehe nun darum, besser mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, insbesondere mit der Generation Z und den Millennials. Hören Sie nun die Sportmeldungen. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Ansehung hat bei den All England Open Badminton Championships die Goldmedaille gewonnen. Im Finale des Frauen-Einzel gewann die Weltranglistenzweite gegen ihre Erzrivalin Chen Yufei aus China mit 2:1. Ansehung holte sich den Titel als erste Südkoreanerin seit 27 Jahren. Zuletzt hatte Pang Soo-yeon das renommierte Turnier im Jahr 1996 gewonnen.
An war ins Halbfinale eingezogen, nachdem ihre Gegnerin im Viertelfinale das Handtuch geworfen hatte. Im Halbfinale gewann sie nach einer spannenden Aufholjagd und zog das zweite Jahr in Folge ins Finale ein. Im vergangenen Jahr hatte sie im Finale gegen die Japanerin Akane Yamaguchi verloren und knapp den Titel verpasst. Mit dem unbedingten Willen, den Fehler nicht zu wiederholen, spielte die Südkoreanerin von Beginn an offensiv und trieb ihre Gegnerin Chen Yufei in die Enge.
Im Frauendoppel ging die südkoreanische Paarung Kim So-young und Kung Hee-jung als Siegerinnen hervor. Im rein koreanischen Finale hatte das Duo Lee So-hee und Baek Hana mit 2:0 geschlagen. Erstmals nach 6 Jahren hat es ein koreanisches Team im Frauendoppel bei den All England Open ganz oben aufs Podest geschafft.
Im gemischten Doppel scheiterten Song Seung-jae und Choi Yu-jong im Finale an den Silbermedaillisten der Olympischen Spiele von Tokio, Jing Shiwei und Huang Jia-xiong aus China, und belegten den 2. Platz. Gegen die Weltranglisten-Ersten musste das südkoreanische Team damit das 8. Mal in Folge eine Niederlage einstecken.
Nun zur nächsten Meldung. Das südkoreanische Team im Damensäbel hat den Weltcup im belgischen Sint-Niklaas gewonnen. Die Mannschaft mit Choi Se-bin, Chon Eun-hae, Lee Hana und Yoon So-yeon konnte sich im Finale gegen die Favoriten aus Italien durchsetzen.
Der Wettbewerb war für die südkoreanischen Säbelfechterinnen eine Generalprobe für den Generationswechsel. Ein ganz neues Team von Nachwuchsspielerinnen war an den Start gegangen, während die erfahrenen Kim Ji-yeon, Yoon Ji-soo und Choi Soo-yeon, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze geholt hatten, auf eine Teilnahme verzichteten.
Die südkoreanische Mannschaft, die zuvor bei internationalen U23-Turnieren Erfolg erzielt hatte, gewann im Viertelfinale gegen Bulgarien mit 45:39. Im Halbfinale schlug sie den Weltranglistendritten Ungarn mit 45:44. Im Finale setzte sie sich gegen Italien durch. Im Einzel hat es zwar keine der Säbelfechterinnen aufs Podest geschafft, als Team zeigten sie sich jedoch ausdauernd und leistungsstark.
Das Damensäbelteam sicherte sich damit bei 4 Weltcups in Folge einen Podiumsplatz. Beim Weltcup in Algerien und in Taschkent belegten sie jeweils den 3. Platz. In Athen kam das Team auf Platz 2 und diesmal schafften sie es ganz nach oben.
Und hier die letzte Meldung für heute. Die US-amerikanische Florettfechterin E. Kiefer hat den Florett Grand Prix in Busan gewonnen. Im Damenfinale des Wettbewerbs setzte sich Kiefer gegen Sera Azuma aus Japan mit 15:3 durch.
Die Olympiasiegerin und Weltranglistenerste triumphierte damit bei 2 internationalen Turnieren, die in Südkorea stattfanden. Im Mai letzten Jahres gewann sie den Grand Prix in Incheon. Martina Sinigaglia aus Italien belegte den dritten Platz. Unter den südkoreanischen Florettfechterinnen erreichte Choi Sung-woo mit Platz 27 die beste Platzierung.
Bei den Männern gewann Alessio Focconi aus Italien. Der Weltmeister von 2018 und Weltranglistenvierte konnte sich im Finale gegen den Olympiasieger Chong Kalong aus Hongkong mit 15:13 durchsetzen und seinen insgesamt dritten Grand Prix-Titel holen.
Garrick Meinhardt, der Ehemann von Lee Kiefer, belegte mit Maxime Potier aus Frankreich einen gemeinsamen dritten Platz. Unter den südkoreanischen Teilnehmern erzielte Ha Tae-kyu mit Platz 25 die beste Leistung.
Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Vor einiger Zeit hatten wir darüber berichtet, dass in Seoul die Zahl der Linienbusse, in denen die Bezahlung der Fahrgebühr mit Bargeld nicht möglich ist, erhöht wird. Geldkästen in den Bussen sollen damit schrittweise abgeschafft und die Fahrgebühr nur noch mit Verkehrskarte oder Kreditkarte bezahlt werden können. Es stellte sich nun heraus, dass viele alte Menschen mit dieser Umstellung nicht richtig klarkommen. Neulich konnte man einen Mann in seinen 80ern beobachten, der an einer Haltestelle im Bezirk Kwanak den Bus nehmen wollte und ganz irritiert war, als der Busfahrer ihn darüber aufklärte, dass kein Bargeld mehr angenommen werde. Laut Angaben der Seouler Stadtbehörde sind seit dem 1. März auf 108 Linien der Stadt 1867 Busse unterwegs, in denen die Fahrgebühr nicht bar entrichtet werden kann. Dies sind 1440 mehr als zuletzt. In einem von vier Bussen wurde der Geldkasten damit abgeschafft. In den Bussen ohne Geldkasten müssen die Fahrgäste mit einer Verkehrskarte, die man in einem Convenience-Shop oder an einem Straßenstand kaufen kann, einer Kreditkarte mit Verkehrskartenfunktion oder einer mobilen Verkehrskarte bezahlen. Falls man keine Verkehrskarte besitzt oder zu wenig Guthaben auf der Karte vorhanden ist, gibt es die Möglichkeit, die Fahrgebühr auf das Konto der Busgesellschaft zu überweisen. Es häufen sich seit der Änderung Beschwerden, vor allem von alten Menschen, die daran gewöhnt sind, mit Bargeld zu bezahlen und mit der Nutzung von Kreditkarten und Verkehrskarten nicht vertraut sind. Ein 69-jähriger Herr Kim sagte gegenüber der Zeitung eDaily, er wolle seine Ausgaben für einen besseren Überblick lieber bar tätigen und nutze deshalb keine Kreditkarte. Er wisse auch nicht, was eine Verkehrskarte sei. Menschen wie Herr Kim, die nicht wissen, wo sie eine Verkehrskarte erwerben und aufladen können, müssen die Fahrgebühr bei einer Bank direkt überweisen, wenn sie kein Mobile Banking nutzen. Dies ist sehr umständlich. Eine 83-jährige Person mit Nachnamen Peck sagte, dass Senioren wie sie mit der U-Bahn kostenlos fahren und die Busgebühr bar bezahlen. Sie sei daher nicht auf den Gedanken gekommen, eine Karte zu brauchen. Eine Person mit Nachnamen Yu, 77 Jahre alt, erzählte von einer alten Dame, die in Taejeon in einen Bus ohne Geldkasten eingestiegen sei, um nach Seoul zu fahren. Sie habe aber ihre Verkehrskarte vergessen und wieder aussteigen müssen. Der wesentliche Grund für die allmähliche Entfernung von Geldkästen aus den Bussen ist der, dass immer weniger Fahrgäste mit Bargeld bezahlen. Nicht selten kommt es auch vor, dass sich Fahrgäste an den scharfen Kanten der aus Stahl gebauten Geldkästen stoßen und verletzen. Busfahrer, die sich auf den Verkehr konzentrieren müssen, werden dadurch gestört, dass sie Wechselgeld ausgeben oder feststellen müssen, ob ein Fahrgast den richtigen Betrag bezahlt hat. In Taejeon wurden seit Juli letzten Jahres in 945 Bussen die Geldkästen entfernt. In Incheon wurde die Zahl der Busse, in denen kein Bargeld angenommen wird, auf 10% erhöht. In Seoul soll nach Behördenangaben der Anteil der Fahrgäste, die die Fahrgebühr bar bezahlen, lediglich 0,6% betragen haben. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dieser Minderheit um alte Menschen handelt. Ein Mitarbeiter der Seouler Stadtbehörde sagte, dass die Umstellung vielen alten Menschen Schwierigkeiten bereite. Man habe daher vor, den Plan für die Abschaffung des Barbezahlens in Bussen nicht abrupt, sondern langsam und schrittweise umzusetzen. Vor einigen Monaten weckte ein Video auf YouTube die Aufmerksamkeit, in dem eine Grundschülerin geschminkt und in einem teuren Kleid mit ihren Freundinnen in einem Kaufhaus Markenwaren einkauft. Das Video wurde vielfach kommentiert. Die Follower, die in einem ähnlichen Alter waren, schrieben, dass sie neidisch seien oder dass sie über ihr eigenes Leben sehr enttäuscht seien. Nachdem bekannt geworden war, dass die YouTuberin auf eine private Grundschule in Seoul geht, wurden Stimmen von Eltern laut, die sich Sorgen machten, ihr Kind könne von dem Video beeinflusst werden und sich stark schminken und teure Sachen verlangen. Auf Videoportalen wie YouTube und TikTok werden immer mehr Videos hochgeladen, auf denen junge Influencer nicht altersgerechte Ausgaben tätigen. Grund- und Mittelschüler schaffen sich Markenprodukte im Wert von mehreren tausend Euro an und 12-Jährige laden Beauty-Videos hoch. Es wird kritisch darauf hingewiesen, dass solche Beiträge in sozialen Medien bei Minderjährigen den Schönheitszwang verstärken. Eine Lehrerin an einer Grundschule in Busan sagte gegenüber der Zeitung Chosun Ilbo, dass Videos auf YouTube und TikTok einen starken Einfluss auf die Grundschülerinnen und Grundschüler haben. Sie seien sich nicht darüber bewusst, dass diese Videos mit Filtern bearbeitet werden und seien einfach nur beeindruckt davon, wie schön die Person in dem Video aussieht. Das Alter, in dem der Traum von einem perfekten Aussehen die Identitätsbildung beherrscht, wird immer niedriger. Inzwischen hat der Schönheitswahn auch die Grundschüler erfasst. Laut einer Studie des Koreanischen Instituts für Frauenpolitik aus dem Jahr 2020 gab über die Hälfte der damals befragten Grund-, Mittel- und Oberschüler an, dass sie an der Grundschule angefangen haben, sich zu schminken. 6,2% hatten angefangen, sich zu schminken, als sie noch keine 9 Jahre alt waren. 1,8% der 12-Jährigen hatten bereits eine Schönheitsoperation hinter sich und 15,3% wünschten sich eine Schönheitsoperation. Auch das Alter, in dem das Interesse an Luxusgütern entsteht, wird immer niedriger. Einem von der globalen Unternehmensberatung Bain & Company im Januar veröffentlichten Bericht zufolge ist insbesondere die Generation Z, der zwischen den Jahren 1995 und 2002 geborenen, den teuren und qualitativ hochwertigen Produkten schon sehr früh zugetan. Sie kaufen ihre ersten Luxusgüter oft schon im Alter von 15 Jahren. Dagegen haben sich die Millennials, also die Generation Y, im Schnitt erst mit 18, 19 oder 20 Jahren in die Welt der Edelmarken begeben. Experten sind der Meinung, dass soziale Medien den Körperkult verstärken. Der Psychologe Im Myung-ho sagte, dass Beziehungen zu Gleichaltrigen in den Lebenswelten von Jugendlichen einen besonderen Stellenwert einnehmen. Soziale Medien verleiteten bei den Kindern und Jugendlichen zu dem Gedanken, dass Schminken und der Konsum von Luxusmarken etwas Selbstverständliches sind und dass sie ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mithalten können. Das Problem sei, dass Kinder und Jugendliche, welche die Scheinwelt sozialer Medien nicht kritisch hinterfragen, sich oft unsicher fühlen und unter starken Komplexen leiden. Britische Wissenschaftler fanden in einer umfangreichen Studie heraus, dass Mädchen, die länger als 5 Stunden täglich auf Social Media unterwegs sind, zu 50% häufiger an Depressionen und einer gestörten Körperwahrnehmung leiden als Gleichaltrige. Bei den Jungen lag der Wert bei 35%. Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Teddy Bear, gesungen von Stacy, verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.